Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, alle, die verheiratet sind, verlassen jetzt bitte den Raum. Und für alle anderen, die finden jetzt das Gelübde und die notwendigen Utensilien unter ihren Sitzen. Gut, ich bete noch. Ja, lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass deine Liebe uns singend macht. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt auch während dieser Zeit der Predigt deine Liebe erfahren und dass es nicht so sehr darum geht, was ich sage, sondern dass es darum geht, was du zu sagen hast. Herr, segne du uns jetzt bitte diese Zeit. Amen. Ein Benediktiner, ein Dominikaner, ein Franziskaner und ein Jesuit beteten zusammen. Während des Gebets ging ihnen das Licht aus. Der Benediktiner wollte weiter beten, denn er konnte das Gebet auswendig. Der Dominikaner regte ein Streitgespräch über Licht und Dunkelheit an. Der Franziskaner schlug vor, dem Herrn zu danken für das Licht, das ihnen allen so sehr fehlte. Plötzlich wurde es hell. Der Jesuit hatte die Birne gewechselt. Also, ich bin jetzt kein Kenner der christlichen Mönchsszene, aber irgendwie fand ich den Witz ganz süß. Und ich nehme an, dass es schon so ein klein wenig die Eigenarten der einzelnen Orden auf den Punkt bringt. Insgesamt ist das Mönchtum eigentlich eine total bunte Mischung, wie mir aufgefallen ist, weil Mönche gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Und außer im Islam kennt jede große Weltreligion Mönche und das Mönchtum. Ja, also was mir zum Beispiel sehr schnell eingefallen ist, sind so die buddhistischen Mönche. Die fand ich schon als Teenie sehr faszinierend, ne? Weil jeder, der so ein Faible für Kampfsport hat, kennt das berühmte Shaolin-Kloster, ja, wo diese Kung-Fu-Mönche herkommen und die, ja, also demnächst sind sie, glaube ich, in Würzburg und schlagen wieder mit ihren Köpfen Steine kaputt und mit ihrem Speer schieben sie so Wagen durch die Straßen. Also faszinierend, was diese Mönche alles verkönnen. Ja. Auf der anderen Seite ist der Dalai Lama als Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, der in der ganzen Welt bekannt ist und geachtet ist und die irgendwie schon so eine ganz spezielle Art des Mönchtums leben. Und dann im krassen Gegensatz dazu, finde ich, stehen dann die hinduistischen Mönche. Ja? Bekannt auch als die Gurus, die eher ein Problem oder eine Abneigung gegenüber Friseuren haben und ja auch vielleicht Körperpflege nicht so als das Nonplusultra ihres Glaubens bezeichnen, aber die irgendwie auch so, zumindest für die Leute dort, weiße Menschen sind oder weiße Männer vor allen Dingen, die um Rat gefragt werden, die spirituell den Menschen irgendwas zu geben haben und die irgendwie auch ganz merkwürdige Dinge manchmal tun. Ja? Und gerade auch das Yoga, was sich ja mittlerweile so über die ganze Welt, kann man sagen, verbreitet hat, stammt ja eigentlich aus dieser religiösen Richtung. Und da gibt es natürlich auch die christlichen Mönche, da haben wir jetzt schon zumindest vier Orden kennengelernt, ja, die auch irgendwie so ihre Eigenarten haben, die ihre speziellen Regeln haben und die ihren Glauben irgendwie zum Teil auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausleben. Und im Wesentlichen gibt es trotzdem einiges, was sie alle gemeinsam haben, obwohl sie so auf unterschiedliche Art und Weise Glauben praktizieren, ja, ist eins für sie alle identisch. Sie wollen mit ihrer Art oder mit ihrem Leben ein heiliges Leben führen und wollen das, woran sie glauben, besonders intensiv und besonders ja, praktisch leben. Ja? Das zeigt sich, auch das haben alle gemeinsam. Es gibt so das Gebet und die Meditation. Es gibt die Askese, dass man auf viele Dinge verzichtet, die für uns was ganz Normales sind, so die weltlichen Genüsse, auf die viele Mönche verzichten für ihren Glauben. Das Fasten wird häufig ganz groß geschrieben. Ja, man versucht, ein geregeltes Gebetsleben zu führen und man zieht sich auch häufig ein Stück zurück und lebt in so einer Gemeinschaft, wo alle so dieselbe Ziel oder dieselbe Art zu glauben haben. Und insgesamt scheint dieses Mönchtum schon eine relativ harte und ernste Sache zu sein. Ich habe so ein Zitat gefunden von einem Eremiten Palamo, der zu seinem Schüler Paromius um 320 nach Christus sagt, es ist nichts Leichtes um das Tun des Mönchs. Deshalb haben auch schon viele, die hierher kamen, es nicht ausgehalten. Und wahrscheinlich ist das ein Grund, warum es mir früher so ging, dass ich mit Mönchen eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte. Ja, für mich war das schon so, dass ja, das Leben soll auch ein bisschen Spaß machen und dann so Mönch, so in ein Kloster zu gehen und allein ohne Frau und Kinder, Familie zu leben und ja, einfach nur so rum zu, also dort in diesem Kloster zu sein, zu arbeiten und zu beten, fand ich jetzt nicht wirklich spannend. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben das immer so, dass wir über Silvester so mit unserer Jugend weggefahren sind und so relativ große Freizeiten veranstaltet hatten. Und da gab es das eine, das hieß Silvesterland. Das war eine richtig coole Sache, weil wir hatten die Möglichkeit, in einem zukünftigen Altenheim, also ein Seniorenheim, was noch im Bau war, dieses komplette Anwesen für uns nutzen zu können und konnten uns dort austoben, wie wir wollten. Und es war jetzt noch im Rohbau, es konnte nicht so viel kaputt gehen. Und das haben wir wirklich auch genutzt. Und zwei meiner Freunde entschieden sich, in dieser Zeit ins Kloster zu gehen, zu einer Stillewoche. Und da habe ich geschluckt, dachte, bitte? Ja, und konnte damit auch nicht viel anfangen, dass sie bereit sind, während der Silvesterzeit in ein Kloster zu gehen, um eine stille Woche zu praktizieren. Es dauerte auch nur bis zum 30.12., dann kam ein SOS-Anruf und sie baten uns, ob wir sie wieder aufnehmen, weil es war ihnen einfach zu ruhig und zu anstrengend. Heute sehe ich das ein ganzes Stück anders. Also ich bin auch noch nicht bereit, in ein Kloster zu gehen, zumindest nicht für immer, aber wenn ich so meinen Alltag anschaue und den Alltag der Mönche, dann merke ich, irgendwie drückt das so viel Ruhe aus. So eine Regelmäßigkeit. Ja, die wirken nicht so gestresst, wie ich mich selbst oft fühle. Und für mich hat es momentan schon relativ, ja, so diese Art, wie sie auch stellenweise den Glauben praktizieren, schon einen gewissen Reiz. Und heute geht es natürlich speziell um, da wir uns ja alle erkälten, um die keltischen Mönche und darum, wie die ihren Glauben gelebt haben. Und welche Eigenarten die hatten. Und ich fand für mich persönlich das sehr interessant und das hat mich auch vieles sehr angesprochen. So, was waren eigentlich diese keltischen Mönche? Also das erste war, die keltischen Christen, so die ersten, die dann auch relativ bekannt geworden sind, die hatten das Bestreben, sich oft zurückzuziehen. Und sie gingen dann in die Natur und zogen, darum ging es auch letzte Woche, wo Christoph gepredigt hat, zogen sich in die Natur zurück, um dort in der Natur Gottes Schöpfung zu erleben und Gott zu begegnen. Und die waren aber da relativ hart bei der Sache. Also ihr Ziel war es auch, sich wirklich der Schöpfung auszusetzen und den Kräften der Natur sich auszusetzen. Und da gab es eine ganze Reihe skurriler Typen. Einer hieß Kevin von Glendalough. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der hatte folgende Eigenart. Der zog sich splitternackt aus und setzte sich dann stundenlang in so einen Tümpel rein. Ja? Oder er saß splitternackt in einer Höhle in den Wicklow Mountains und wartete und harrte auf Gott und setzte sich auch dort ganz bewusst den Kräften der Natur aus. Ich glaube, dass den Aspekt der Erregung des öffentlichen Ärgernisses gab es in der Zeit noch nicht. Aber irgendwie fanden die Leute, diese Mönche, diese Eremiten, die sich so zurückgezogen hatten und allein gelebt haben und sich in der Natur bewusst auch die Gottesbegegnung gesucht haben, faszinierend, denn es gab eine ganze Reihe von Menschen, die dann dorthin gekommen sind, um diese Mönche näher kennenzulernen, um von denen was zu lernen. Und ich nehme an, es ging nicht darum, diesen Kevin mal nackt zu sehen. Ich glaube, der hat sich dann auch jedes Mal angezogen, wenn Leute kamen, sondern die wollten ihn wirklich kennenlernen. Und dann passierte es, dass immer mehr Menschen sich dann ansiedelten und dann baute man so eine Kirche, ein kleines Kloster. Und damit war ein Kloster auch entstanden. Und es kamen wieder neue Leute dazu, die bildeten dann ein paar Häuser drumherum. Und somit war die keltische Kirche von Anfang an eine klösterliche Kirche. Und diese klösterliche Kirche hat eine ganze Reihe von Merkmalen. Und ich möchte einfach auf zwei eingehen, die ich persönlich sehr ansprechen oder die mich sehr bewegt haben. Und das erste ist Gemeinschaft. Ja? Die keltischen Mönche lebten Gemeinschaft. Obwohl sie sich gerne mal zurückgezogen haben und obwohl sie auch sich bewusst in die Natur begeben haben, um allein zu sein, liebten sie auf der anderen Seite die Gemeinschaft untereinander und praktizierten die auch ganz intensiv. Und das Faszinierende an dieser klösterlichen Kirche der Kelten war, dass sie im relativ starken Gegensatz zur katholisch-römischen Kirche stand. Nämlich, es gab viel weniger Hierarchien. Es war insgesamt relativ ein bunter Haufen, die sich dort in diesen Klöstern versammelt hatten. Es war auch relativ normal, dass es Doppelklöster gegeben hat, dass Mönche und Nonnen zusammen in Doppelklöstern lebten und dass diese Klöster auch mal von Frauen geleitet wurden. Der Abt als das Oberhaupt von so einem Kloster war nicht der große Chef, auf den alle zu hören hatten, sondern er wurde vielmehr als ein guter Ratgeber betrachtet, als jemand, den man aufsuchte, um Rat zu bekommen, um Hilfe zu bekommen und von dem man lernen konnte. Die Kelten kannten auch überhaupt keine öffentliche Beichte, sondern sie kannten nur die private Beichte, indem sie mit einem Vertrauten, mit einem guten Freund über ihre Probleme und Sünden sprachen und die gemeinsam vor Gott gebracht haben. Und vielleicht, um dass ihr euch das ein Stück besser vorstellen könnt, wie das so aussah, lese ich euch einen Auszug von Peter Aschoffs Buch vor, Licht der Sonne, Glanz des Feuers. Und er schreibt Folgendes: Meist siedeln sich Familien um die Klöster herum an und vermutlich muss man sich ein recht buntes Treiben dort vorstellen. Teams zogen hinaus und kamen wieder zurück. Kinder und Jugendliche wurden unterrichtet, Gäste kamen. Die Klostergründer schrieben ihre eigenen Ordensregeln und oft waren es Gedichte, eine eher ungewöhnliche Form für einen solchen Inhalt. Es gab keine einheitliche Ordnung der Gebetszeiten. In der Regel traf man sich nur einmal am Tag zum Gebet. Die Einzelnen hatten großen Spielraum, ihren Rhythmus von Gebet und Arbeit selbst zu finden. Meist entstand ein Kloster in Form kleiner Holzhütten innerhalb eines Mauerrings. Prunkvolle Bauten gab es keine. Die Kirche und Gebäude waren einfach konstruiert und leicht zu erweitern, denn die Kloster hatten gewaltigen Zulauf. Vom europäischen Festland kamen tausende junge Männer zum Studium, für das die Mönche keine Gebühren verlangten, und gingen danach zurück in ihre Heimat. Klöster wurden zu den größten Ansiedlungen auf den britischen Inseln mit tausenden von Menschen. So ungefähr kann man sich dieses Leben da vorstellen, und da wird dieser Gemeinschaftsaspekt sehr schön sichtbar. Für die Kelten gehörte ihr Glaube, ihr alltägliches Leben und Gemeinschaft untrennbar zusammen. Und das ist ein ganzes Stück auch in ihrer Gesellschaft begründet, weil sie lebten eigentlich in Sippen, die bis zu 4 Generationen beinhalteten. Und in dem keltischen Recht galt Folgendes: Jedes Mal, wenn jemand aus der Sippe ein Verbrechen begangen hatte, wurde nicht der Einzelne rangenommen, sondern die Sippe haftete dafür. Und damit war es klar, dass die Sippe einen ganz großen Einfluss auf den Einzelnen hatte und dass man sich über die Sippe identifizierte, dass man aufeinander Acht gab, füreinander da war und Gemeinschaft lebte. Und so setzte sich das dann genauso in den Klöstern durch. Und was ich so faszinierend fand, ich meine, ich glaube nicht, dass es immer nur so friedlich verlief, es gab bestimmt auch Ärger und Probleme miteinander, aber was mich wirklich angesprochen hat, war, obwohl sie Gemeinschaft hatten und obwohl sie relativ eng miteinander gelebt hatten, ließen sie sich Freiräume. Es gab eine feste Gebetszeit und den Rest des Tages konnten sie gemeinsam für sich selbst auch entscheiden, wann und wie treffen sie sich, wann beten sie, wie gestalten sie ihren Arbeitsablauf, ihren Tagesablauf. Es gelang ihnen, trotz dieser Gemeinschaft ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Eigenarten zu leben. Für mich sehr faszinierend. Und wenn ich das mit meinem Leben vergleiche, dann merke ich, irgendwie ist das bei mir anders. Unsere Gesellschaft ist anders angelegt. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Und damit hat auch Glaube häufig mehr was mit mir selbst zu tun als mit dem anderen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil es geht ja in dem Moment, wenn ich mit Gott in Kontakt trete und wenn ich eine Beziehung mit Gott eingehe, geht es ja formal erstmal darum, dass dieser liebende Gott, der sich für mich interessiert, mit mir Beziehung haben will. Ja, so eine Vertikale. Und auf der anderen Seite liebt ja nicht Gott mich allein, sondern er liebt jeden einzelnen Menschen dieser Erde. Und er will, dass auch wir Gemeinschaft miteinander haben, wobei wir dann schon bei dieser Horizontalen werden. Wenn man es zusammennimmt, haben wir sogar ein Kreuz. Ne? Gott legt auch Wert darauf, dass wir Gemeinschaft haben. Nicht umsonst steht ja gleich am Anfang der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, und dann der ihm einen Gefährten, das ist Eva, und damit ging auch der Ärger los, nicht weil Eva war, sondern weil wir halt immer wieder Probleme auch miteinander haben, wenn wir Gemeinschaft haben. Aber Gemeinschaft gehört dazu. Und eigentlich ist Christsein auch immer ein Teil, oder gehört es, ist es immer ein Teil von in Gemeinschaft leben, zu einer Gemeinschaft dazugehören. Die Kelten, für die war das was ganz Normales. Und in dieser Gemeinschaft lebten sie nicht nur so das gemeinsame Zusammensein, sondern in dieser Gemeinschaft erlebten und begegneten sie auch Gott. Wie gesagt, für mich oft schwierig. Ich meine, ich bin verheiratet, habe eine Familie und selbst da fällt es mir schon schwer, immer wirklich in einer offenen, ehrlichen Art und Weise zu leben. Aber wie viel schwerer fällt es mir dann, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ich nicht so gut kenne, die ich vielleicht nur aus dem Gottesdienst kenne oder mit denen ich mich einmal in der Woche treffe. Die Kelten sahen darin eine Chance, Gemeinschaft zu leben und in dieser Gemeinschaft Gott zu erleben. Und die Frage für mich ist, erkenne ich diese Chance für mich selber? Dass ich, wenn ich Gemeinschaft lebe, dass ich nicht mich nur reiben muss und nicht nur mit irgendwelchen Leuten zu tun haben muss, sondern dass ich in dieser Gemeinschaft eine Begegnung mit Gott haben kann und dass ich in dem anderen auch Jesus erleben kann. Ein Missionar, der unter den Maasai gearbeitet hat, Vincent Donovan heißt er oder hieß er, ich weiß nicht, ob er noch lebt, dem fiel genau dieser Punkt auf bei den Maasai. Und die Maasai halfen ihm, diesen Aspekt des Christseins wieder neu zu entdecken. Und er schreibt dazu, ein Philosoph unsere Kultur, den schroffen Individualismus widerspiegelnd, nach dem wir leben, behauptete, ich denke, also bin ich. Und wenn in einer solchen Situation Glaube entstehen sollte, dann können wir diesen Glauben nur beschreiben, indem wir sagen, ich glaube. Einer dieser afrikanischen Christen jedoch würde, wenn er über die Vision, nach der er lebt, reden und philosophieren könnte, er sagen, ich bin erkannt, deshalb bin ich. Andere um mich erkennen mich und teilen mein Leben mit mir. Und wenn irgendwann Glaube an das Evangelium verlangt wird, könnte ich diesen Glauben nur beschreiben, indem ich sage, wir glauben. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt der keltischen Kirche war Großzügigkeit. Christoph hat zumindest das schon letzte Woche mal kurz erwähnt. Und diese Großzügigkeit hat mich auch sehr angesprochen. Und ich lese euch aber zuerst eine Bibelstelle. Und da werdet ihr jetzt, könnte ich mir vorstellen, wirklich schlucken. Und zwar steht in Matthäus 25, 31 bis 40. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird es sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König antworten, Amen, ich sage euch, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also für mich eine der herausforderndsten und auch der schwierigsten Stellen. Es geht halt in diese, also diese ganze Stelle steht im Kontext der Reden über die Endzeit von Jesus, wo Jesus seinen Jüngern so ein bisschen erzählt, wie wird es dann am Ende dieser Welt sein? Woran werden sie erkennen, wie Gott ist oder wie Gott wiederkommt? Und an dieser Stelle geht es jetzt darum, dass Jesus wirklich wieder da ist, wiedergekommen ist und dass er dieses Gericht hält. Und das Harte ist, es gibt hier nur schwarz und weiß. Es gibt links und rechts. Und nach diesen Kategorien werden die Menschen eingeteilt. Es gibt nichts dazwischen, zumindest in dieser Stelle hier. Und das einzige Kriterium ist nicht, wie oft habe ich gebetet, wie viel Zeit habe ich mit Gott verbracht, wie oft war ich im Gottesdienst, sondern das einzige Kriterium ist, wie bin ich mit dem Nächsten, der meine Hilfe brauchte, umgegangen. Und das schlug ich immer, weil ich da viele Defizite an mir erkenne und ich merke, dass diese Stelle mir nicht wirklich gefällt und dass ich mich gern vor diesem Anspruch Jesu drücken will. Und so ähnlich geht es dem Mann aus dem Theaterstück.
Bist du mit der Titelseite fertig?
Hä?
Ob du mit der Titelseite fertig bist?
Nein, ich habe sie noch gar nicht gefunden. Das heißt, wie spät ist es eigentlich?
Kurz vor 7:30.
Dann fängt das Spiel gleich an. Das heißt, ich hole sie jetzt.
Okay.
Nein!
Was ist denn?
Geh nicht hin!
Ja, warum denn nicht?
Weil wir nicht verstanden sind.
Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir beide etwas sehr Aufregendes vorhaben.
Ja, wir wollten doch gerade ausgehen.
Ausgehen? Ich dachte, du willst dir das Spiel ansehen.
Nein, jetzt, ich hab's mir anders überlegt.
Bitte?
Ich hab gerade so ein romantisches Gefühl und...
Das geht vorbei. Ich hol uns was zu essen.
Ich muss weg. Wo sind denn meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Ich muss ganz schnell weg. Ich hätte ja auch länger auf der Arbeit sein können oder Überstunden machen können oder so. Er wird keine Ruhe geben, bis er mich erreicht hat.
Wo willst du denn jetzt hin?
Ich geh shoppen.
Seit wann denn das?
Es ist nie zu spät, um damit anzufangen.
Aha. Hallo? Hallo, Herr Roger. Ja, aus dem Kirchenvorstand, ich weiß. Ja, wir wollten uns nur eben das Spiel ansehen, das ist in Ordnung. Ja, der ist da. Kleinen Moment bitte. Paul? Lustig, eben war er noch da. Er ist wahrscheinlich shoppen gegangen. Nein, das tut er sonst nicht. Es ist nie zu spät, um damit anzufangen. Er soll dir heute noch zurücksuchen? Das richte ich aus. Ja, mach ich. Wiederhören.
Ich hab's gefunden.
Wo warst du und was hast du gefunden?
Die Titelseite.
Was ist hier los, Paul?
Das Spiel fängt gleich an.
Erst sagst du mir, was hier los ist.
Sarah, bitte.
Paul?
Ich wollte nicht mit dem Kirchenvorstand reden.
Und warum nicht?
Weil er will, dass ich mit diesen Wilden arbeite.
Mit welchen Wilden?
Mit den Pfadfindern.
Du meinst, er will, dass du sie leitest?
Ja.
Und wo ist das Problem?
Das Problem? Es ist zu gefährlich. Das ist das Problem.
Du hast Angst vor 12-Jährigen.
Nein, ich habe Angst, dass ich sie eine nach dem anderen umbringen werde.
Jetzt hör auf, Blödsinn zu reden.
Sarah, du weißt doch ganz genau, wie sehr ich Kinder nicht ausstehen kann.
Natürlich. Aber was meinst du, warum sonst Herr Ruppa dabei an dich gedacht hat?
Hä?
Nimm dein Kreuz auf dich. Deine Last ist schwer.
Wenn ich eine Arbeit hasse, dann soll ich sie tun?
Genau.
Warum kann ich nicht etwas tun, was mir Spaß macht?
Weil das Leben kein Spielplatz ist. Wenn Gott wollte, dass wir nur das tun, was wir gerne machen, dann würde er uns nicht auffordern, mitzumachen. Darum geht's.
Woher hast du denn das?
Das habe ich in der Kirche gehört. Mein Vater wollte schon nirgends mitarbeiten und mein Großvater auch nicht. Aber sie haben es trotzdem getan. Eine ganze Generation unglücklicher Diener.
Warum sollen wir etwas tun, was wir eigentlich hassen?
Weil wir Gott lieben.
Ha! Aber warum darfst du etwas tun, was dir Spaß macht? Deine Krankenhausbesuche und so, ha?
Wer sagt, dass ich das gerne mache?
Ja, jedenfalls gehst du immer singend aus dem Haus.
Natürlich. Es muss ja nicht gleich jeder mitbekommen, dass ich es nicht gerne mache. So, und jetzt rufst du Herrn Ropper zurück.
Sarah, bitte.
Paul, setz ein freundliches Gesicht auf. Tu so, als würdest du es gerne machen. Paul. Na, 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 lächeln.
Hallo, Herr Ropper. Ja, hier ist Paul. Ja, ich war kurz draußen.
Lüg ihn nicht an.
Ja, ich mach das. Ja. Was? Ja, klar mach ich das.
Super.
Ja? Okay. Ja, morgen Abend. Ja, kein Problem, mache ich. Gut, auf Wiederhören, Herr Hopper. Na, tschüss.
Ach toll, Paul. Das hat sich wirklich so angehört, als wenn du begeistert wärst.
Ja, tue ich auch.
Wie bitte?
Ja, wir sollen die Kulissen bauen.
Die Kulissen bauen?
Ja, mit den Pfadfindern zusammen. Das Bühnenbild für ein neues Theaterstück.
Aha.
Diese Arbeit macht mir sogar Spaß.
Ja, aber was ist mit einer Last auf sich nehmen und sein Kreuz tragen?
Ah, da fällt mir ein, ich muss auch das Werkzeug unten holen. Und dabei könnte ich eigentlich gleich diesen ganzen Mist hier mitnehmen.
Ja.
Gute Idee.
Aber Paul, wenn es nicht wehtut, dann zählt es auch nicht. Oder?
So, das Teil wieder ranbekommen. Ist so besser? Also, erzähle, wie ich das mache und das ist nie gut. Jetzt hängt es hier fest. Ne? Also ich rede trotzdem mal weiter, weil die Zeit läuft, weil wir müssen halt leider sehr pünktlich aus dem Kino raus. Eigentlich hatte das Stück jetzt nichts mit der Bibelstelle zu tun, ja? Also das hat wahrscheinlich jeder gemerkt. Es ging hier nicht so sehr um den Dienst an den Bedürftigen und darum, dass dass jemand sich bewusst diese Zeit nimmt. Aber es zeigt was sehr Schönes, nämlich es ging erstmal darum, um irgendwas, worauf dieser nette Mensch überhaupt keine Lust hatte. Wenn das jetzt 2 Minuten so geht, quäle ich mich. Also, worauf dieser Mann überhaupt keine Lust gehabt hatte. Ich wusste, dass das passiert. So. Also ich halte es jetzt einfach. Gut. Also, weil ich überhaupt keine Lust gehabt hatte. Jetzt bin ich voll raus. Das ist mir noch nie passiert. Okay. Also. Der Mann hatte keine Lust gehabt. Das weiß ich noch. So. Aber. Obwohl er sich da vertrügen wollte vor diesem Anspruch, irgendwie ist er da nicht rausgekommen. Seine Frau war ja sehr hartnäckig und hat ihn dazu getrieben, dann diesen Dienst doch anzunehmen. Und dann ist was passiert. Auf einmal hat er gemerkt, das ist gar nicht so schlimm, wie er das die ganze Zeit gedacht hat. Und manchmal liegt darin echt eine Chance, wenn ich mich auf Dinge einlasse, auf die ich eigentlich keine Lust habe, und ich trotzdem dies angehe. Vielleicht so ähnlich, wie das in dieser Stelle für mich immer so ist. Wenn ich so diesen Dienst an anderen höre, dann denke ich immer, na so sehr Lust habe ich jetzt weniger darauf. Aber ich kann mich an eine Begebenheit in meinem Leben erinnern, die da sehr wertvoll war. Nämlich, ich habe Zivildienst in einem Behindertenwohnheim gemacht. So habe ich immer was zu tun jetzt. Und hatte da überhaupt keine Lustfeuer drauf. Der einzige Grund, warum ich den Job angenommen hatte, war, dass da eine Wohnung dabei war und ich brauchte dringend eine Wohnung während meiner Zivi-Zeit, weil ich gern bei meiner damaligen Freundin, meiner jetzigen Frau sein wollte und die hat in Aschaffenburg gewohnt und ich eigentlich ganz woanders. Also habe ich den Dienst angenommen und es ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Doch mit der Zeit hat mir das total gut getan. Ich habe diese Leute richtig gern gehabt und während ich am Anfang kaum mit diesen Menschen leben, also essen konnte, ja, das waren Menschen mit schwerer geistigen Behinderung, gelang es mir am Ende sogar problemlos vom selben Teller mit denen zu essen, wie Schneewittchen so ähnlich. Ja? Das hat mir überhaupt nichts mehr ausgemacht. Einfach, weil dieser Dienst doch viel schöner war, als ich mir das gedacht habe. Für die Kelten war die Großzügigkeit überhaupt kein Dienst, der für sie Pflicht war, sondern das war für sie eher eine Art oder eine Möglichkeit, das, was sie an Positivem, an Gutem hatten, weitergeben zu können. Keine reine Pflicht, sondern eine Chance, was Gutes zu tun. Und diese Großzügigkeit hatte 3 Merkmale. Das erste ist Gastfreundschaft. Die Kelten waren berühmt für ihre Gastfreundschaft. Die Klöster nahmen regelmäßig viele Menschen auf, die zu ihnen gekommen sind, die was zu essen brauchten, was zu trinken, die Kleidung brauchten, aber auch Leute zum Studium, ja, kostenloses Studium wurde angeboten, oder wenn jemand einfach eine Zeit bei ihnen verbringen wollte, dann war das für die kein Problem. Und das erachteten sie nicht als eine Pflicht, die sie unbedingt tun mussten, sondern es war für sie ein Privileg. Und was mich so faszinierte daran ist, dass sie nicht einfach nur was getan haben, sondern dass sie die Bedürftigkeit des anderen wirklich geachtet haben und den Blick hatten für die Bedürftigkeit des anderen. Es gibt ein sehr schönes Tischgebet von den Iren. Und zwar steht da Folgendes. Segne, o Herr, das Essen, das wir gleich zu uns nehmen. Und wenn irgendein armes Wesen hungrig und durstig die Straße entlang kommt, schicke es zu uns herein, damit wir das Essen mit ihm teilen, so wie du deine Gaben mit uns teilst. Das finde ich sehr faszinierend. Also mein Tischgebet dreht sich eigentlich nur darum, dass ich für das Essen Dank sage, aber nicht, dass ich daran denke, dass es Menschen gibt, die vielleicht Hunger haben und die ich dann noch im Gebet einlade, zu mir zu kommen. Und wenn ich mir diese Frage stelle, wie und wann habe ich die Bedürftigkeit des anderen in der letzten Woche wahrgenommen? Die Bedürftigkeit meiner Frau, die Bedürfnisse meiner Kinder, die Bedürfnisse meiner Kollegen, meiner Schüler oder vielleicht auch irgendjemand anderem, dem ich begegnet bin. Dann merke ich, ich habe überhaupt nicht den Blick dafür. Mein Leben ist voll mit dem, was mich betrifft, was ich für Pläne habe und was ich alles zu tun habe. Und dabei geht mir oft dieser Blick für den anderen verloren. Die Kelner haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Sie haben dem Hungrigen was zu essen gegeben, dem Durstigen was zu trinken, dem, der Kleidung brauchte, Kleidung, und der ein Dach über dem Kopf brauchte, ein Dach über dem Kopf. Sie haben die Bedürfnisse des anderen wahrgenommen. Und das hieß für sie Gastfreundschaft. Nicht nur das bloße Bewirten von jemandem, der sich vielleicht schon seit Wochen angekündigt hat. Das Zweite, sich unterbrechen lassen. Johannes, ich lese euch ein kurzes Zitat vor. Johannes Kassian, der die Wüstenväter durch seine Schriften in Gallien bekannt machte, berichtet von einem Besuch in einem ägyptischen Kloster. Die Mönche dort unterbrachen ihre übliche Routine des Fastens, als die Gäste kamen. Als Kassian nach den Gründen fragte, antwortete ihm einer der Brüder: Fasten ist etwas, das ich ständig tue. Aber ich habe es gewählt. Aber Liebe ist keine Frage der Wahl. Euch Gastfreundschaft anzubieten bedeutet, das Gesetz der Liebe zu erfüllen. Es bedeutet, Christus aufzunehmen. Gastfreundschaft stand höher als die anderen Ordnungen des Klosterlebens. Sie nahm nicht nur die Bedürftigkeit des anderen wahr, sondern sie war noch bereit, sich in ihrer Routine und ihrem Programm unterbrechen zu lassen. Und ich habe es letzte Woche versucht, mal zu praktizieren, nachdem ich mich mit dieser, als das so alles gelesen hatte, und dachte, ich versuche jetzt mal bewusst, mich unterbrechen zu lassen. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist. Weil mein Plan, mein Tagesplan voll ist, randvoll. Und meistens gerade in Wochen, wo eine Predigtvorbereitung ansteht, so besonders voll. Und das ist jede Minute irgendwie für mich kostbar, aber halt für mich. Und dann habe ich das echt praktiziert und habe in der Pause zum Beispiel mit einer Kollegin einfach nur mich unterhalten. Es war kein tiefgreifendes Gespräch, aber es war halt einfach, ich habe bewusst mir Zeit genommen, obwohl ich nebenan schon die Klausuren hatte, die ich gerne weg haben wollte. Und ich habe versucht, ich weiß nicht, ob es meine Frau und meine Kinder mitbekommen haben, wirklich mal auch mitten im Tagesablauf, wenn sie mir was gesagt haben, das nicht schnell abzutun, sondern ihnen wirklich mal zuzuhören und mal zu schauen, wenn meine Kinder mir was gezeigt haben. Und trotzdem merkte ich, es war so schwer. Weil innerlich ich immer darüber nachdachte, wenn ich jetzt hier noch 10 Minuten, Viertelstunde, ich wollte schon längst das oder jenes erledigt haben. Ich merke, wie schwer es mir fällt, mich aus meinem Programm und meiner Routine verabschieden zu können. Für die keltischen Mönche war das kein Problem. Und sie achteten in der Beziehung die Beziehung zu dem anderen höher, als das, was sie für den Tag an der Arbeit geplant hatten. Das dritte Merkmal ist mit dem Nächsten auf Augenhöhe. Es gibt eine ganz nette Begebenheit von dem Bischof Aidan, heißt er, der von seinem König ein edles Ross geschenkt bekommen hat mit voller Ausrüstung, damit er auf seinen Reisen schneller vorankam und damit die nicht mehr so anstrengend sind. Und was macht er? Der verschenkt dieses edle Ross des Königs, ein persönliches Geschenk mit allem Hab und Gut, einem Bettler. Als der König davon erfährt, ist er mächtig sauer und spricht ihn an und sagt, sag mal, hättest du mir nicht auch irgendein anderes Pferd geben können? Musste es unbedingt dieses besondere Ross sein und die besonderen Sachen, die damit verbunden waren, das habe ich dir gegeben, damit du es leichter hast? Und auch sagt der Bischof zu dem König, sollte dieses Kind einer Stute wertvoller sein als dieses Kind Gottes? Und das finde ich sehr faszinierend. Für ihn, für diesen Aidan, war dieser Mensch, dieser Bettler genauso viel wert wie ein König und wie dieses königliche Geschenk. Er war auf Augenhöhe mit seinem Nächsten. Hierarchien und soziale Rollen spielen für ihn eine viel kleinere Rolle, als das oft bei uns der Fall ist. Wenn ich so uns anschaue, unsere Gesellschaft, wie sie strukturiert ist, dann sieht es da anders aus. Wir haben Hierarchien. Ja? Es gibt die Oberschicht, es gibt die Mittelschicht, die untere Schicht. Dann kann man die nochmal aufteilen. Ja? Es gibt ein Ranking der Berufe. Regelmäßig wird so ein Ranking verabschiedet, wo drin steht, welche Berufe sind besonders anerkannt, welche sind weniger anerkannt. Mein Berufsstand schließt meist nicht so ganz gut ab. Ja? Man definiert sich über das Einkommen, über sein Vermögen, welche Bildung man hat, welchen Beruf, welche sozialen Beziehungen. Und derjenige, der auf Hilfe angewiesen ist, der wird oft als Mensch zweiter Klasse behandelt. Das sagen wir nicht so. Aber oft ist es leider so. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir auf den Containern für die Altkleidersammlung draufstehen haben, bitte nur Sachen reinlegen, die wirklich noch tragbar sind. Das, was mir nicht mehr gut genug ist, das, was ich nicht mehr mal tragen kann, was schon so zerrissen ist, das gebe ich jemand, der Hilfe braucht. Und ich merke, wie schwer fällt es mir, was wegzugeben, was wirklich mir was wert ist, was ich gern selbst behalten will. Also ich weiß nicht, ob ich so ein Ross hergegeben hätte, ein königliches Geschenk. Ja, da hat man richtig Kohle machen können mit. Ja. Sie waren auf Augenhöhe mit ihrem Nächsten. Und ich merke, ich bin oft nicht auf Augenhöhe mit meinem Nächsten. Ich bin entweder von oben herab, auch wieder nicht bewusst mit Worten, aber ich merke das oft mit meinen Gedanken, wie ich mich verhalte. Ich merke, ich verhalte mich meinen Kollegen ganz anders als meinen Schülern gegenüber. Und ich merke, dass ich mich anders verhalte gegenüber jemand, der aus meiner Sicht mir überlegen, über mir steht, als jemand, wo ich sage, naja, da bin ich doch viel weiter oder besser als er. Und das ist definitiv nicht das, was Jesus an der Stelle meint, wenn er sagt, ihr habt dem Bedürftigen die Bedürfnisse erfüllt, ihr habt dem Hungrigen was zu essen gegeben, dem der Durst hatte was zu trinken und der Kleidung brauchte Kleidung. Das ist es definitiv nicht. Und das letzte Merkmal, vielleicht das wesentlichste Merkmal der ganzen Sache, ist, im Nächsten begegneten sie Gott. Wenn man diese drei oder diese Gastfreundschaft vielleicht auf einen zentralen Aspekt konzentriert, dann ist es vielleicht genau dieser Punkt. Für die keltischen Christen bedeutet der Gastfreundschaft und der Dienst am anderen nicht, nur dem anderen etwas Gutes zu tun, sondern es bedeutet für sie, in dem anderen Gott und Jesus zu begegnen. Und faszinierend ist es genau das, was Jesus in dieser Bibelstelle sagt. Er sagt, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir Kleidung gegeben und ihr habt mir Obdach gegeben. Und die fragen, ja, wann haben wir denn das gemacht? Und er sagt, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und das ist ein Aspekt, wo ich denke, da kann man richtig viel lernen. Das wertet auch den Dienst am Nächsten unheimlich auf. Wenn ich mir bewusst mache, ich diene nicht nur dem Nächsten. Weil schon das ist ein super Gefühl. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn man wirklich mal was Tolles gemacht hat, man kann sagen, ich habe wirklich mal für den anderen was gemacht, ohne gleich zu hoffen, dass es mir dabei besser geht, ist da oft ein gutes Gefühl mit verbunden. Aber dann noch zu erkennen, in dem Moment kann ich Gott und Jesus begegnen, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Shane Claiborne, ein Amerikaner, der eine Zeit lang bei Mutter Teresa und ihren Ordensschwestern in Kalkutta ein Praktikum gemacht hatte, hatte als Aufgabe, die Verbände von Leprakranken zu wechseln. Und ich habe echt überlegt, mal so ein Bild von dem Leprakranken ranzunehmen, also mit euch hinzulegen. Und ich dachte, also die sahen wirklich schlimm aus. Also auf den Punkt gebracht, mit Sicherheit keine Arbeit, die man so richtig gern macht. Und er schreibt über diese Arbeit Folgendes. Als ich fertig war, sagte er mir das geheiligte Wort Namaste. Ich lächelte mit Tränen in den Augen und sagte leise, Jesus, er sah ihn in mir und ich sah ihn in ihm. Ich weiß noch, dass ich in dem Augenblick an das Fenster denken musste, das meine Gemeinde für $100,000 gekauft hatte. Ja, Amerika. Das Bild von Jesus, das ich in den Augen dieses Leprakranken sah, war klarer, als ein Glasfenster es je wiedergeben kann. Ich wusste, dass ich nicht bloß in die Augen eines bemitleidenswerten Leprakranken aus Kalkutta geblickt hatte, sondern in die Augen Jesu und dass er nicht bloß irgendeinen reichen, wohltätigen, weißen Jugendlichen aus Amerika erblickt hatte, sondern das Ebenbild Gottes in mir. Ich kann im Dienst am anderen Gott und Jesus begegnen. Und wenn du jetzt versuchst, so diese ganzen Sachen, die ich gesagt habe, auf so einen zentralen Aspekt zusammenzubringen, dann denke ich, für die nächste Woche so als Action Steps gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste, bewusst in der nächsten Woche mal die Gemeinschaft mit anderen suchen und vielleicht auch gerade mein Christsein mit anderen zu suchen. Ja, vielleicht diejenigen, die bis jetzt immer nur im Gottesdienst sind und das für sich wirklich nur als Privatsache betrachten, probier's doch mal aus, geh mal in eine Mini-Church und schau dir das mal an, wie wird dort Gemeinschaft praktiziert. Und aber auch mal bewusst zu schauen, wo kann ich jemand anderem, und es muss ja nicht unbedingt derjenige, dem Bettler auf der Straße sein, sondern es kann auch manchmal wirklich mein Nächster, meine Frau, meine Freundin, mein Bekannter, wer auch immer sein, wo dieses zu suchen. Und dabei als zweiten Schritt wirklich mal versuchen, Gott zu begegnen. In dem Moment, wo ich Gemeinschaft mit dem anderen habe oder wo ich einem anderen diene, Gottes Gegenwart zu erleben. Ich bete noch mit uns. Ja, lieber Vater, ich danke dir für das Beispiel der keltischen Mönche und ich merke, wie sehr mich das selbst angesprochen hat. Wie sehr es mich bewegt, dass die keltischen Mönche so viel Wert auf Gemeinschaft gelegt haben und dass sie dabei auch nicht nur Gemeinschaft praktiziert haben, sondern auch gastfreundlich waren, indem sie dem anderen einen Blick hatten, indem sie dem anderen Gutes getan haben. Und ich wünsche mir, dass wir dies so lernen, dass du uns gerade in der nächsten Woche mal ganz bewusst die Augen öffnest und uns zeigst, wo wir Gemeinschaft mit anderen haben können, wo wir jemand anders, der wirklich bedürftig ist, etwas Gutes tun können und wo wir dann in dieser Begegnung auch dir begegnen können und wo wir dich dabei sehen können. Herr, schenke du uns solche Erlebnisse, Herr, und verändere du in dieser Begegnung auch unsere Art zu denken. Und mach es doch, dass es länger wirkt als nur eine Woche oder ein Tag. Amen. Also es ist Viertel und ich breche es heute an der Stelle wirklich leider mal ab. Wir haben noch einen Segen, aber das Problem ist, wir müssen heute 12.50 Uhr komplett hier alles geräumt haben, weil das Kino schon die nächste Veranstaltung hat. Deswegen, es kommen jetzt die Kinder vor. Ich bitte, dass die Eltern zuerst sich die Kinder bitte holen und hat die Großen sollen abgeholt werden? Jetzt kommen die Kleinen. Die Großen kommen auch. Also alle Kinder dürfen hiervon abgeholt werden. Und dann bitte ich euch auch alle, möglichst schnell diesen Saal zu räumen, damit das Abbauteam schnell den Saal wieder in Ordnung bringen kann. Tut mir leid, ich wünsche euch aber trotzdem einen schönen, gesegneten Sonntag, trotz des schlechten Wetters. Und bis eventuell nächste Woche. Tschüss.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.